Kapitel 3. Die Geburt Sri Krishnas. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass sein Erscheinen, seine Geburt und seine Taten transzendental sind und dass jeder, der sie wirklich versteht, sofort die Befähigung erlangt, in die spirituelle Welt erhoben zu werden. Die Geburt oder vielmehr das Erscheinen des Herrn ist also nicht mit der eines gewöhnlichen Menschen zu vergleichen, der gezwungen ist, entsprechend seiner vergangenen Taten einen materiellen Körper anzunehmen. Warum der Herr erscheint, wurde bereits im zweiten Kapitel dieses Buches erklärt. Er erscheint aus seiner eigenen Freude. Als die Zeit für das Erscheinen des Herrn heranreifte, bildeten die Gestirne glückverheißende Konstellationen, wobei der starke Einfluss des Sternes Rohini besonders auffällig war. Dieser Stern gilt als sehr glückbringend. Er steht unter der direkten Aufsicht Brahmas. Nach der Erkenntnis der Astrologen gibt es neben der normalen Stellung der Sterne auch günstige und ungünstige Momente, die durch unterschiedliche Stellungen der verschiedenen Planetensysteme verursacht werden. Zur Zeit der Geburt Krishnas ordneten sich die Planetensysteme wie von selbst so um, dass ihr Einfluss sehr glückverheißend wurde. Zu jener Zeit herrschte überall, im Osten, Westen, Süden und Norden, eine Atmosphäre des Friedens und des Glücks. Günstige Gestirne waren am Himmel sichtbar und auf der Erde zeigten sich in allen Städten und Dörfern, auf allen Weiden und Wiesengründen und im Geiste eines jeden Zeichen des Glücks. Die Flüsse schwollen an mit klarem Wasser und die Seen waren mit farbenprächtigen Lotusblumen übersät. Überall in den Wäldern waren schöne Vögel und Pflanzen zu sehen. Die Vögel in den Wäldern hoben nun an, mit lieblichen Stimmen zu singen und die Pfauen mit ihren Weibchen tanzten dazu. Der Wind, der den Duft vieler Blumen mit sich trug, wehte sehr wohltuend und verlieh den körperlichen Sinnen ein angenehmes Gefühl. Die Brahmanas, die seit jeher im Feuer Opfergaben darzubringen pflegten, sahen, dass in ihren Häusern die Bedingungen für solche Opfer erneut sehr günstig geworden waren. Denn wegen der Verfolgung, die die dämonischen Könige angeordnet hatten, waren in den Häusern der Brahmanas fast keine Feueropfer mehr durchgeführt worden. Doch nun bot sich ihnen auf einmal die Gelegenheit, das Feuer wieder in Frieden zu entzünden. Als den Brahmanas das Darbringen von Opfern verboten worden war, hatte sich in ihrem Geist, ihrer Intelligenz und in ihren Tätigkeiten Betrübtheit ausgebreitet. Doch zu der Zeit, da Sri Krishna erscheinen sollte, wurden sie von Freude erfüllt, denn sie konnten deutlich hörbare Schwingungen transzendentaler Klänge vom Himmel vernehmen, die das Erscheinen der höchsten Persönlichkeit Gottes ankündigten. Die Bewohner der Gandharva- und Kenara-Planeten begannen zu singen und die Bewohner von Siddhaloka und den Planeten der Charanas brachten zur Freude der Persönlichkeit Gottes Gebete dar. Auf den himmlischen Planeten versammelten sich die Engel zusammen mit ihren Frauen und den Apsaras und führten bezaubernde Tänze auf. Die großen Weisen und Halbgötter ließen voller Freude Blumen niederregnen. An der Meeresküste war das Rauschen sanfter Wellen zu vernehmen und aus den Wolken über dem Meer erklang angenehm schallender Donner. Als sich alles in solcher Harmonie befand, erschien in der Dunkelheit der Nacht Sri Vishnu, der im Herzen eines jeden Lebewesens gegenwärtig ist, als die höchste Persönlichkeit Gottes vor Devaki, die wie eine Halbgöttin anmutete. Das Erscheinen Sri Vishnus zu jener Zeit kann mit dem Vollmond verglichen werden, der am östlichen Horizont aufging. Man könnte einwenden, es sei nicht möglich, dass der Vollmond zu diesem Zeitpunkt aufgegangen sei, da Sri Krishna doch am achten Tag des abnehmenden Mondes erschien. Die Erklärung hierzu lautet wie folgt. Sri Krishna erschien in der Dynastie, die vom Mond abstammt. Und daher konnte der Mond, obwohl er in jener Nacht eigentlich nur eine Sichel gewesen wäre, durch die Gnade Krishnas als Vollmond erscheinen, überwältigt von der Freude, dass Krishna in der Dynastie erschien, in der er, der Mond selbst, der Stammvater war. In einer astrologischen Abhandlung namens Kamanikya, wird die Konstellation der Gestirne zur Erscheinungszeit Sri Krishnas sehr genau beschrieben. Es wird dort bestätigt, dass das Kind, das in jenem günstigen Augenblick geboren wurde, das höchste Brahman, die absolute Wahrheit war. Vasudev betrachtete mit Erstaunen das wundervolle Kind, das vier Arme hatte und in den Händen Muschelhorn, Keule, Feuerrad und Lotusblume hielt. Das Kind war mit dem Shivatsa-Zeichen geschmückt, trug eine Halskette aus Kustuba-Juwelen, war in gelbe Seide gekleidet und glänzte wie eine schwärzliche Wolke. Auf seinem Kopf befand sich ein Helm, der mit Vaidurya-Steinen besetzt war. Er trug wertvolle Armreife, Ohrringe und viele andere Schmuckstücke überall auf seinem Körper. Und sein Gesicht wurde von einer prächtigen Haarfülle umrahmt. Vasudev war über die außergewöhnliche Erscheinung des Kindes von Verwunderung ergriffen. Wie konnte ein neugeborenes Kind so wunderschön geschmückt sein? Er konnte deshalb verstehen, dass Sri Krishna nun erschienen war, und diese Erkenntnis überwältigte ihn. Voller Demut fragte sich Vasudev, wie es möglich sei, dass die alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, Vishnu, Krishna, als Kind in seiner ursprünglichen Gestalt vor einem gewöhnlichen Lebewesen wie ihm erschien, der doch unter dem Einfluss der materiellen Natur stand und sich dazu noch in Kanksas Gefängnis befand. Kein irdisches Kind wird mit vier Armen geboren, geschmückt mit kostbaren Juwelen und schönen Kleidern und versehen mit allen Zeichen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Immer wieder betrachtete Vasudev sein Kind und überlegte sich, wie er diesen glücklichen Augenblick würdigen konnte. Er dachte bei sich: Gewöhnlich feiert man die Geburt eines männlichen Kindes mit freudvollen Festen und Zeremonien. Und nun wurde mir, obgleich ich gefangen bin, die höchste Persönlichkeit Gottes geboren. Wie viele Millionen und Abermillionen Male müsste also ich diese glückverheißenden Zeremonien durchführen? Als Vasudev, der auch Anakadundubi genannt wird, sein neugeborenes Kind ansah, war er so glücklich, dass er den Brahmanas viele tausend Kühe als Spende geben wollte. Nach vedischem System verteilt der König großzügige Spenden, wenn im Kshatriya-Palast eine glückverheißende Zeremonie gefeiert wird. Dabei werden den Brahmanas und Weisen viele mit goldenen Gehängen geschmückte Kühe geschenkt. Vasudev wollte ebenfalls eine solche Zeremonie durchführen, um Krishnas Erscheinen zu feiern. Doch weil er von Kanksa in Ketten gelegt worden war, fehlte ihm jede Möglichkeit dazu. Trotzdem führte er diese Zeremonie durch, indem er den Brahmanas einfach in Gedanken tausende von Kühen schenkte. Als Vasudev überzeugt war, dass das neugeborene Kind die höchste Persönlichkeit Gottes war, kniete er mit gefalteten Händen nieder und verbeugte sich, um ihm seine Gebete darzubringen. Vasudev befand sich auf der transzendentalen Ebene und war von aller Furcht vor Kanksa völlig befreit. Die Ausstrahlung des neugeborenen Kindes füllte den ganzen Raum, in dem es erschienen war, mit einem hellen Licht. Vasudev betete: O Herr, ich verstehe, wer du bist. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele aller Lebewesen und die absolute Wahrheit. Du bist in deiner ursprünglichen, ewigen Gestalt erschienen, die jetzt von uns direkt wahrgenommen werden kann. Und ich verstehe, dass du erschienen bist, nur um mich von der Furcht vor Kanksa zu befreien. Du gehörst nicht zur materiellen Welt. Vielmehr bist du derjenige, der einfach nur durch einen Blick über die materielle Natur die kosmische Manifestation erschafft. Man könnte einwenden, der höchste Herr, der die gesamte kosmische Manifestation einfach durch seinen Blick erschafft, könne nicht im Leib Devakis, der Frau Vasudevs, erscheinen. Um dieses Argument zu widerlegen, sagte Vasudev: Mein lieber Herr, es ist nicht weiter verwunderlich, dass du im Leib Devakis erschienen bist, denn auf dieselbe Weise hast du auch die Schöpfung durchgeführt. Du lagst als Mahavishnu im Ozean der Ursachen und durch dein Ausatmen entstanden unzählige Universen. Daraufhin gingst du als Garbhodakshayi Vishnu in jedes dieser Universen ein. Und dann hast du dich in Chirodakshayi Vishnu erweitert und bist auf diese Weise in die Herzen aller Lebewesen und sogar in die Atome eingegangen. Und so ist auch dein Eintreten in den Leib Devakis zu verstehen. Du scheinst in Devaki eingegangen zu sein, aber gleichzeitig bist du alldurchdringend. Anhand von Phänomenen, die wir in der materiellen Welt beobachten, können wir verstehen, wie du gleichzeitig in etwas eingehen und trotzdem allgegenwärtig sein kannst. Die gesamte materielle Energie bleibt selbst dann bestehen, wenn sie in die 16 Elemente aufgeteilt wird. Der materielle Körper ist nichts weiter als eine Verbindung der 5 grobstofflichen Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Wann immer ein materieller Körper entsteht, scheint es, als ob die dazu erforderlichen Elemente neu geschaffen würden. In Wirklichkeit jedoch existieren diese Elemente zu jeder Zeit unabhängig von den körperlichen Formen und ebenso existierst du. Obwohl du als Kind im Leibe Devakis erscheinst, auch außerhalb von ihr. Du weilst immer in deinem Reich, aber dennoch kannst du dich gleichzeitig in Millionen von Formen erweitern. Man muss dein Erscheinen mit wahrer Intelligenz verstehen, da die materielle Energie ebenfalls von dir ausgeht. Du bist die ursprüngliche Quelle der materiellen Energie, genau wie die Sonne der Ursprung des Sonnenscheins ist. Der Sonnenschein kann den Sonnenplaneten nicht bedecken und so kann auch die materielle Energie, da sie deine Emanation ist, dich nicht bedecken. Du scheinst unter dem Einfluss der 3 Erscheinungsweisen der materiellen Energie zu stehen, doch in Wirklichkeit können dich diese Erscheinungsweisen nicht bedecken. Alle großen Philosophen bestätigen dies. Mit anderen Worten, obwohl es so aussieht, als seist du dem Einfluss der materiellen Energie unterworfen, kann sie dich niemals bedecken. Wir erfahren aus den Veden, dass vom höchsten Brahman eine Ausstrahlung ausgeht, wodurch alles erleuchtet wird. Der Brahma Sanghita können wir entnehmen, dass das Brahma Jyoti, die Brahman-Ausstrahlung, vom Körper des höchsten Herrn ausgeht. Aus der Brahman-Ausstrahlung wiederum geht die gesamte Schöpfung hervor. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass der Herr auch der Erhalter der Brahman-Ausstrahlung ist. Er ist die ursprüngliche Wurzel alles Existierenden. Doch Menschen mit geringer Intelligenz denken, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, nehme materielle Eigenschaften an, wenn er in der materiellen Welt erscheine. Schlussfolgerungen dieser Art zeugen nicht von großer Weisheit und nur die weniger Intelligenten vertreten solche Auffassungen. Die höchste Persönlichkeit Gottes existiert direkt und indirekt überall. Er weilt außerhalb der materiellen Schöpfung und gleichzeitig befindet er sich auch in ihr. Er existiert in der materiellen Schöpfung nicht nur als Garbhodakshayi Vishnu, sondern er ist auch in jedem Atom gegenwärtig. Alles Existierende beruht auf seiner Gegenwart. Nichts kann von seiner Existenz getrennt werden. Aus den vedischen Unterweisungen erfahren wir, dass sich jeder der höchsten Seele, der ursprünglichen Wurzel allen Seins, zuwenden sollte, da nichts unabhängig von ihr existiert. Deshalb ist auch die materielle Manifestation eine Umwandlung seiner Energie. Sowohl die leblose Materie als auch die Lebenskraft, die Seele, geht von ihm aus. Nur törichte Menschen glauben, der höchste Herr nehme die Eigenschaften der Materie an, wenn er erscheine. Selbst wenn er scheinbar einen materiellen Körper annimmt, ist er nicht der Bedingtheit der materiellen Natur unterworfen. Mit seinem Erscheinen hat Krishna allen Fehlvorstellungen und Spekulationen über das Erscheinen und Fortgehen der höchsten Persönlichkeit Gottes ein Ende bereitet. Mein Herr, dein Erscheinen, deine Gegenwart und dein Fortgehen befinden sich jenseits der materiellen Erscheinungsweisen, weil du, der Kontrollierende, alles Existierenden und der Ruheort des höchsten Brahman bist, ist in deiner Person nichts unvorstellbar oder widersprüchlich. Wie du selbst gesagt hast, wirkt die materielle Natur unter deiner Aufsicht, ähnlich wie ein Regierungsbeamter, der die Anordnung seines Vorgesetzten befolgt. Die Wirkung dir untergeordneter Tätigkeiten kann dich nicht berühren. Das höchste Brahman und die Erscheinungswelt existieren in dir, und alle Vorgänge in der materiellen Natur werden von dir, o Herr, kontrolliert. Du wirst Shuklam genannt. Shuklam, die Farbe Weiß, ist die symbolische Repräsentation der absoluten Wahrheit, da diese nicht durch materielle Einflüsse verunreinigt ist. Brahma wird Rakta, Rot, genannt, weil er für die Erscheinungsweise der Leidenschaft zuständig ist. Die Dunkelheit gehört zu Shiva, weil er den Kosmos vernichtet. Die Schöpfung, Vernichtung und Erhaltung der kosmischen Manifestation wird durch deine Energien bewirkt, doch du selbst wirst niemals davon beeinflusst. Wie in den Veden bestätigt wird, Harir hi nirguna shakshat ist die höchste Persönlichkeit Gottes immer frei von allen materiellen Erscheinungsweisen. Ebenso steht geschrieben, dass es in der Person des höchsten Herrn nicht die geringste Spur der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit gibt. O Herr, du bist der höchste Kontrollierende, die Persönlichkeit Gottes, der Absolute, der die Ordnung der kosmischen Schöpfung aufrechterhält. Und obgleich du der höchste Kontrollierende bist, bist du dennoch in deiner Güte vor mir erschienen. Du bist gekommen, um die Anhänger der dämonischen Herrscher zu töten, die sich als Könige verkleidet haben, in Wirklichkeit aber Dämonen sind. Ich bin sicher, dass du sie alle, zusammen mit ihren Anhängern und Soldaten, töten wirst. Ich weiß, dass du erschienen bist, um den barbarischen Kangsa und seine Anhänger zu töten. Da er wusste, dass du erscheinen würdest, um ihn und seine Anhänger zu vernichten, hat er bereits alle deine Brüder, die vor dir erschienen sind, ermordet. Nun wartet er nur noch auf die Nachricht deiner Geburt. Sobald er davon hört, wird er mit allen möglichen Waffen erscheinen, um dich zu vernichten. Nach diesem Gebet Vasudevas brachte Devaki, die Mutter Krishnas, ihre Gebete dar. Devaki, die sich sehr vor den Grausamkeiten ihres Bruders fürchtete, sagte: Mein lieber Herr, deine ewigen Formen wie Narayan, Shri Ram, Hayashirsha, Varaha, Narasingha, Vamana, Baladev und Millionen ähnlicher Inkarnationen, die von Vishnu ausgehen, werden in den vedischen Schriften als ursprünglich beschrieben. Du wirst als ursprünglich bezeichnet, weil sich all deine Inkarnationen jenseits der materiellen Schöpfung befinden. Du existiertest, bevor die kosmische Manifestation erschaffen wurde, und deshalb sind all deine verschiedenen Erweiterungen und Inkarnationen ewig und alldurchdringend. Sie strahlen aus sich selbst heraus, sie unterliegen keiner Veränderung und keine materielle Erscheinungsweise kann sie verunreinigen. Solche ewigen Formen sind immer voller Wissen und voller Glückseligkeit. Sie befinden sich in transzendentaler Tugend und sie führen fortwährend die verschiedensten Spiele aus. Du bist nicht auf eine bestimmte Form begrenzt. All deine transzendentalen, ewigen Erweiterungen und Inkarnationen sind in sich selbst zufrieden. Mir ist klar, dass du der höchste Herr Shri Vishnu bist. Nach vielen Millionen von Jahren, wenn Brahmas Leben zu Ende geht, wird die kosmische Manifestation vernichtet und die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther gehen in das Mahatattva ein. Das Mahatattva wiederum tritt unter dem Einfluss der Zeit in die nicht manifestierte Gesamtheit der materiellen Energie ein. Diese materielle Energie geht in das energetische Pradhan ein und das Pradhan geht schließlich in dich ein. Nach der Vernichtung der gesamten kosmischen Manifestation existierst nur noch du zusammen mit deinem transzendentalen Namen, deiner transzendentalen Gestalt, deinen transzendentalen Eigenschaften und allem, was mit dir verbunden ist. O mein Herr, ich bringe dir meine respektvollen Ehrerbietungen dar, denn du bist der Lenker der gesamten nicht manifestierten Energie. und du bist das höchste Behältnis der materiellen Natur. Mein Herr, die gesamte kosmische Manifestation steht unter dem Einfluss der Zeit, angefangen von der Dauer eines Augenblickes bis hin zur Dauer eines Jahres. Alles geschieht unter deiner Aufsicht. Du bist der ursprüngliche Lenker alles Existierenden und die Quelle aller Energien. Die bedingten Seelen fliehen ständig von einem Körper zum nächsten und von einem Planeten zum anderen, aber dennoch entkommen sie den Angriffen von Geburt und Tod nicht. Aber wenn ein solches von der Angst verfolgtes Lebewesen unter den Schutz deiner Lotusfüße gelangt, findet es Frieden, frei von der Furcht, vom gnadenlosen Tod angegriffen zu werden. Und diese Worte Devakis werden in der Bhagavad Gita vom Herrn selbst bestätigt. Er sagt dort, dass man durch das ganze Universum reisen kann, vom Brahmaloka bis Patalaloka, dass man aber trotzdem dem Angriff von Geburt, Tod, Krankheit und Alter nicht entkommen kann. Wer jedoch in das Königreich Gottes gelangt, sagt der Herr, ist niemals mehr gezwungen, in die materielle Welt zurückzukehren. Daher bitte ich dich, o Herr, errette mich aus der Gewalt des grausamen Kamsa, des Sohnes von Ugrasen. Ich bete zu dir, dass du mich aus diesem angstvollen Zustand befreien mögest, denn du bist immer bereit, deinen Dienern Schutz zu gewähren. Der Herr hat diese Feststellung in der Bhagavad Gita bestätigt, als er Arjuna versicherte, der ganzen Welt kannst du verkünden, dass mein Geweihter niemals vergeht. Während Mutter Devaki so um Schutz betete, wurde ihre mütterliche Liebe deutlich. Ich weiß, dass deine transzendentale Gestalt im Allgemeinen nur von den großen Weisen in tiefer Meditation geschaut werden kann. Aber dennoch befürchte ich nun, wo du erschienen bist, dass Kamsa dir Leid zufügen könnte, sobald er davon erfährt. Daher bitte ich dich, vorerst für unsere materiellen Augen unsichtbar zu werden. Mit anderen Worten, sie bat den Herrn, die Gestalt eines gewöhnlichen Kindes anzunehmen. Der einzige Grund, warum ich meinen Bruder Kamsa fürchte, bist du. O Madhusudan, Kamsa weiß vielleicht noch nicht, dass du geboren wurdest. Daher bitte ich dich, deine herrliche, vierarmige Gestalt zu verbergen, die die vier Symbole Vishnus, Muschelhorn, Feuerrad, Keule und Lotusblume hält. Lieber Herr, am Ende der Vernichtung der kosmischen Manifestation nimmst du das gesamte Universum in deinem Leib auf. Und dennoch bist du in deiner reinen Barmherzigkeit in meinem Schoß erschienen. Ich kann es kaum fassen, dass du wie ein gewöhnliches menschliches Wesen auftrittst, nur um deine Geweihten zu erfreuen. Nachdem der Herr die Gebete Devakis angehört hatte, antwortete er: Meine liebe Mutter, im Zeitalter des Svayambhuva-Manu lebte mein Vater Vasudev als einer der Prajapatis, und damals hieß er Sutapa. Und du warst seine Frau mit Namen Prishni. Als Brahma wünschte, die Bevölkerung zu vermehren, bat er euch, Nachkommenschaft zu zeugen. Daraufhin habt ihr euch darin geübt, eure Sinne zu beherrschen, und ihr habt strenge Entsagung auf euch genommen. Indem ihr die Atemübungen des Yoga-Systems praktiziertet, wurdet ihr fähig, alle Einflüsse der materiellen Gesetze zu ertragen, Regenzeiten, Sturmwinde und die glühende Hitze der Sonne. Ihr befolgtet alle religiösen Prinzipien und konntet auf diese Weise euer Herz reinigen und den Einfluss der materiellen Gesetze überwinden. Ihr lebtet in völliger Entsagung und habt euch nur von zu Boden gefallenen Blättern ernährt. Als ihr dann Ausgeglichenheit des Geistes und Freiheit von sexuellen Drängen erlangtet, habt ihr mich mit dem Wunsch verehrt, eine außergewöhnliche Segnung zu erhalten. Nach der Zeitrechnung der Halbgötter habt ihr 12.000 Jahre lang strenge Bußen auf euch genommen. Während dieser Zeit waren alle eure Gedanken immer in mich vertieft. Als ihr mir in Hingabe dientet und ohne Unterlass an mich dachtet, war ich über euch sehr erfreut. O sündlose Mutter, dein Herz ist deshalb immer rein. Auch zu jener Zeit erschien ich in dieser Gestalt vor dir und fragte dich nach deinem Wünschen. Damals hast du den Wunsch geäußert, mich als deinen Sohn zu bekommen. Du sahst mich persönlich und hättest mich um vollkommene Befreiung aus der materiellen Knechtschaft bitten können, aber stattdessen hast du mich unter dem Einfluss meiner Energie gebeten, dein Sohn zu werden. So wählte sich der Herr Prishni und Sutapa zu seinen Eltern, um in der materiellen Welt zu erscheinen. Wann immer der Herr in der Gestalt eines menschlichen Wesens in die materielle Welt hinabsteigt, muss er jemanden als Vater und jemanden als Mutter haben. Und so wählte er Prishni und Sutapa als seine ewigen Eltern. Aus diesem Grunde konnten Prishni und Sutapa den Herrn nicht um Befreiung bitten. Befreit zu werden ist nicht so wichtig, wie dem Herrn in transzendentaler Liebe zu dienen. Der Herr hätte Prishni und Sutapa augenblicklich Befreiung gewähren können, doch er zog es vor, dass sie in der materiellen Welt blieben, damit sie bei seinen verschiedenen Erscheinungen dabei sein konnten, wie dies im Folgenden erklärt wird. Nachdem Prishni und Sutapa vom Herrn die Segnung empfangen hatten, seine Eltern zu werden, beendeten sie ihre Entsagungen und Bußen und lebten als Mann und Frau zusammen, um ein Kind zu zeugen, das die höchste Persönlichkeit Gottes selbst sein sollte. Nach einiger Zeit wurde Prishni schwanger und brachte das Kind zur Welt. Der Herr sprach weiter zu Devaki und Vasudev. Zu jener Zeit war mein Name Prishni Garba. Im nächsten Zeitalter wurdet ihr als Aditi und Kashyapa geboren und ich wurde euer Kind mit dem Namen Upendra. Meine Gestalt glich der eines Zwerges und deshalb wurde ich auch Vamanadev genannt. Ich gab euch die Segnung, dreimal als euer Sohn zu erscheinen. Das erste Mal wurde ich von Prishni und Sutapa, als Prishni Garba, geboren. Bei der nächsten Geburt hieß ich Upendra und ihr wart Aditi und Kashyapa. Und nun erscheine ich zum dritten Mal als euer Sohn, als Krishna, der Sohn Devakis und Vasudevas. Ich erschien in dieser Vishnu-Gestalt, um euch davon zu überzeugen, dass ich die gleiche höchste Persönlichkeit Gottes bin. Ich hätte auch als ein gewöhnliches Kind erscheinen können, doch dann hättet ihr nicht geglaubt, dass dieses Kind aus deinem Schoß die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Meine lieben Eltern, ihr habt mich viele Male mit großer Zuneigung und Liebe als euer Kind aufgezogen und daher bin ich sehr zufriedengestellt. Ich danke euch und ich versichere euch, dass ihr dieses Mal zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen werdet. Ich weiß, dass ihr um mich besorgt seid, denn ihr fürchtet Kansa. Bringt mich deshalb sofort nach Gokula und tauscht mich gegen die Tochter aus, die gerade von Yashoda geboren wurde. Nachdem der Herr so zu seinem Vater und zu seiner Mutter gesprochen hatte, nahm er die Gestalt eines gewöhnlichen Kindes an und lag schweigend da. Um der Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes Folge zu leisten, traf Vasudev sofort alle notwendigen Vorkehrungen, um mit seinem Sohn das Gefängnis, den Schauplatz seiner Geburt, zu verlassen. Gerade in jener Stunde wurde Nanda und Yashoda in Gokula eine Tochter geboren. Es war Yogamaya, die innere Energie des Herrn, und durch ihren Einfluss wurden alle Bewohner im Palast Kansas, vor allem die Torwächter, von tiefem Schlaf übermannt. Alle Palasttore öffneten sich, obwohl sie mit eisernen Ketten verschlossen waren. In dieser Nacht herrschte tiefste Finsternis, doch als Vasudev mit Krishna auf dem Arm in die Nacht hinaustrat, wurde alles hell erleuchtet, als ob die Sonne schien. In Chaitanya Charitamrita wird gesagt, dass Krishna wie das Sonnenlicht ist und dass dort, wo Krishna ist, die illusionierende Energie, die mit Dunkelheit verglichen wird, nicht standhalten kann. Als Vasudev Krishna trug, wich die Dunkelheit der Nacht. Alle Gefängnistüren öffneten sich wie von selbst. Zur gleichen Zeit erschallte ein Donnern am Himmel und schwerer Regen setzte ein, während Vasudev sein Sohn Krishna durch den prasselnden Regen trug, breitete Shesha in der Gestalt einer Schlange seine Häupter über dem Kopf Vasudevs aus, sodass der Regen ihm nichts anhaben konnte. Als Vasudev zum Ufer der Yamuna kam, sah er, dass diese mit schäumenden Wogen dahin brauste. Dennoch gab der Fluss, obwohl er so wild erschien, eine Furt frei, damit Vasudev ungehindert ans andere Ufer gelangen konnte, genau wie auch der Indische Ozean einmal einen Weg für Shirama freigegeben hatte. Auf diese Weise überquerte Vasudev die Yamuna. Als er das Haus Nanda Maharaj im Gokula erreichte, sah er, dass alle Kuhhirten in tiefem Schlaf lagen. Schnell nutzte er die Gelegenheit, betrat leise das Haus von Yashoda und vertauschte seinen Sohn mit dem neugeborenen Mädchen Yashodas. Daraufhin kehrte er zum Gefängnis Kansas zurück, legte das Mädchen vorsichtig auf den Schoß Devakis und legte sich die Fesseln wieder an, damit Kansa nicht bemerken konnte, dass in der Zwischenzeit so vieles geschehen war. Mutter Yashoda war sich bewusst, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hatte, aber weil sie von der Anstrengung der Geburt sehr erschöpft war, lag sie in tiefem Schlaf. Als sie erwachte, konnte sie sich nicht mehr erinnern, ob sie ein männliches oder ein weibliches Kind geboren hatte.
Kapitel 4. Kansa beginnt seine Verfolgungen. Als Vasudev alle Türen und Tore wieder verriegelt hatte, erwachten die Torwächter und hörten das neugeborene Kind weinen. Sofort benachrichtigten sie Kansa, der bereits ungeduldig die Geburt des Kindes erwartete. Als die Wächter Kansa die Nachricht überbrachten, fuhr er augenblicklich aus seinem Bett hoch und rief aus:
Nun ist mein grausamer Tod geboren!
Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, da er sein Ende nahen sah, und die Haare standen ihm zu Berge. Sofort eilte er in den Kerker, wo das Kind geboren worden war. Als Devaki ihren Bruder hereinstürzen sah, fiel sie auf die Knie und flehte ihn demütig an. »Mein lieber Bruder, bitte töte dieses Kind nicht. Es ist ein Mädchen. Und ich verspreche dir, dass ich sie deinem Sohn zur Frau geben werde. Deshalb schone bitte ihr Leben. Du solltest doch von der Hand eines männlichen Kindes sterben.« So lautete die Prophezeiung. »Warum willst du also dieses Mädchen töten? Mein lieber Bruder, du hast so viele meine Kinder umgebracht, die gerade erst das Licht der Welt erblickt hatten und die strahlend wie die Sonne waren. Es war ja nicht dein Fehler. Dir ist von dämonischen Freunden geraten worden, meine Kinder zu ermorden. Aber nun bitte ich dich, wenigstens diesem Mädchen gnädig zu sein und es am Leben zu lassen.« Kanksa war jedoch so grausam, dass ihn die flehentlichen Bitten seiner Schwester Devaki nicht berührten. Vielmehr, als wolle er seine Schwester für ihre Worte bestrafen, riss er ihr das neugeborene Kind aus den Armen und wollte es gnadenlos auf dem Boden zerschmettern. Dieses Verhalten zeigt, wie ein grausamer Dämon alle verwandtschaftlichen Beziehungen vergessen kann, wenn es um seine eigene Person geht. Das Kind jedoch entschlüpfte blitzschnell seinen Händen, erhob sich zum Himmel und verwandelte sich in die jüngere Schwester Vishnus mit 8 Armen. Sie trug ein prächtiges Gewand, Blumengirlanden und Geschmeide und hielt in ihren Händen Bogen, Lanze, Schwert, Pfeile, Muschel, Feuerrad, Keule und Schild. Als die Halbgötter auf den verschiedenen Planeten wie Siddhaloka, Charanaloka, Gandharvaloka, Apsaraloka, Kinaraloka und Udagaloka die Erscheinung des Kindes sahen, das in Wirklichkeit die Göttin Durga war, brachten sie ihm verschiedene Gaben und Gebete dar. Aus der Höhe rief die Göttin Kanksa zu:
»Elender! Wie kannst du es wagen, mich töten zu wollen? Das Kind, das dich töten wird, ist bereits vor mir an einem anderen Ort der Welt geboren worden. Sei nicht so grausam zu deiner armen Schwester.«
Nach dieser Erscheinung wurde die Göttin Durga unter verschiedenen Namen in vielen Teilen der Welt bekannt. Als Kanksa diese Worte hörte, wurde er von panischer Angst ergriffen. Aus Furcht ließ er Vasudev und Devaki sofort frei und begann ehrerbietig zu ihnen zu sprechen. Er sagte: »Meine liebe Schwester und mein lieber Schwager, ich habe wie ein Dämon gehandelt, als ich meine eigenen Neffen tötete. Ich habe unsere engen, verwandtschaftlichen Beziehungen außer Acht gelassen und ich weiß nicht, was die Folge meiner Handlung sein wird. Vielleicht werde ich zur Hölle geschickt, wo Mörder von Brahmanas hingehören. Ich bin jedoch überrascht, dass sich die himmlische Prophezeiung nicht bewahrheitet hat. Es sieht so aus, als würden nicht nur die Menschen lügen und betrügen, sondern auch die Bewohner der himmlischen Planeten. Weil ich den Worten der Halbgötter Glauben geschenkt habe, beging ich die schwere Sünde, die Kinder meiner eigenen Schwester umzubringen. Lieber Vasudev und liebe Devaki, ihr seid große Seelen. Ich bin nicht in der Lage, euch Unterweisung zu erteilen, aber dennoch bitte ich euch, über den Tod eurer Kinder nicht zu unglücklich zu sein. Jeder von uns wird von einer höheren Macht kontrolliert. Und diese höhere Macht gestattet es uns nicht, für immer zusammen zu bleiben. Wir sind gezwungen, im Laufe der Zeit von unseren Freunden und Verwandten Abschied zu nehmen. Doch dabei dürfen wir nie vergessen, dass die Seele, obwohl der materielle Körper vergeht, ewig und unvergänglich ist. Zum Beispiel gibt es viele Töpfe aus Ton. Sie alle werden hergestellt und zerbrechen nach einiger Zeit. Aber trotzdem bleibt die Tonerde immer wie sie ist. Ebenso werden die Körper, die die Seele annimmt, unter verschiedenen Bedingungen zusammengesetzt und wieder aufgelöst. Doch die Seele existiert ewiglich. Daher gibt es keinen Grund, um den Verlust des Körpers zu trauern. Jeder sollte verstehen, dass der materielle Körper von der spirituellen Seele verschieden ist. Solange man nicht zu diesem Verständnis kommt, ist es sicher, dass man immer wieder von einem Körper zum anderen wandern muss. Meine liebe Schwester, du bist so sanft und gütig. Bitte verzeih mir und sei wegen des Todes deiner Kinder, den ich verschuldet habe, nicht betrübt. Im Grunde genommen habe ich all diese Untaten gar nicht selbst getan, denn sie waren vorherbestimmt. Man ist gezwungen, dem vorherbestimmten Plan entsprechend zu handeln, sogar wider Willen. Die meisten Menschen glauben, mit dem Ende des Körpers sterbe auch das Selbst. Oder sie denken, es sei möglich, ein anderes Lebewesen zu töten. All diese falschen Vorstellungen zwingen uns dazu, ein materielles Dasein zu fristen. Mit anderen Worten, solange man sich nicht vollkommen über die Ewigkeit der Seele bewusst ist, verbleibt man in einer leidvollen Situation, wo man meint, andere Lebewesen zu töten oder selbst getötet zu werden. Liebe Devaki und lieber Vasudev, verzeiht mir in eurer Güte die Abscheulichkeiten, die ich gegen euch begangen habe. Ich bin so hartherzig und ihr seid so großherzig. Darum habt Erbarm und vergebt mir. Als Kangsa auf diese Weise sprach, traten ihm Tränen in die Augen und weinend fiel er Vasudev und Devaki zu Füßen. Weil er den Worten Durgadevis, die er versucht hatte zu töten, Glauben schenkte, befreite er sofort seinen Schwager und seine Schwester. Kangsa öffnete ihnen persönlich die Ketten und mit Freundlichkeit und Wohlwollen zeigte er ihnen seine Freundschaft, genau wie es sich für ein Familienmitglied geziemt. Als Devaki ihren Bruder so voller Reue sah, empfand sie Mitleid mit ihm und vergaß sein verabscheuungswürdiges Verbrechen an ihren Kindern. Auch Vasudev, der die Vergangenheit ruhen lassen wollte, lächelte und sagte zu seinem Schwager, »Mein lieber Kangsa, es ist richtig, was du über den materiellen Körper und die Seele gesagt hast. Jedes Lebewesen wird in Unwissenheit geboren und hält folglich den materiellen Körper für das Selbst. Dieser Irrtum hat seine Ursache in unserer Unwissenheit und aufgrund dieser Unwissenheit entwickeln wir Feindschaft und Freundschaft. Klagen, Freude, Furcht, Neid, Gier, Illusion und Verrücktheit sind verschiedene Aspekte unserer materiellen Auffassung des Lebens. Ein Mensch, der ihren Einflüssen unterliegt, verhält sich nur aufgrund des materiellen Körpers feindselig. Weil wir solchen Tätigkeiten nachgehen, vergessen wir unsere ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Als Vasudev Kangsas Wohlwollen sah, nutzte er die Gelegenheit und klärte ihn darüber auf, dass der Grund für sein atheistisches Verhalten ebenfalls in der falschen Auffassung des Lebens zu suchen sei, die er selbst verurteilt hatte, nämlich in der Identifizierung des materiellen Körpers mit dem Selbst. Als Vasudev solche erleuchtenden Worte sprach, zeigte sich Kangsa sehr erfreut und sein Schuldgefühl wegen der Morde an seinen Neffen schwand dahin. Mit Erlaubnis seiner Schwester und seines Schwagers kehrte er erleichtert in seinen Palast zurück. Am nächsten Tag jedoch rief Kangsa all seine Berater zusammen und erzählte ihnen von den Vorfällen, die sich in der Nacht zuvor ereignet hatten. Alle Berater Kangsas waren Dämonen und ewige Feinde der Halbgötter und so waren sie sehr bestürzt, als sie ihren Herrn von den nächtlichen Ereignissen berichten hörten. Und obwohl sie nicht sehr weise oder gelehrt waren, begann sie Kangsa Ratschläge zu erteilen. »O Meister! Lass uns Vorbereitungen treffen, alle Kinder ohne Ausnahme zu töten, die während der letzten 10 Tage in allen Städten, Dörfern und Höfen geboren wurde. Lass uns schnell und entschlossen handeln. Die Halbgötter werden bestimmt nichts gegen uns unternehmen, wenn wir schonungslos zur Tat schreiten, denn sie fürchten den Kampf mit uns. Auch wenn sie den Wunsch hätten, uns daran zu hindern, würden sie es nicht wagen, sich uns in den Weg zu stellen, denn sie fürchten die unermessliche Stärke deines Bogens. In der Tat haben wir gesehen, dass sie jedes Mal, wenn du dich ihnen zum Kampf stellst und im Begriff warst, deine Pfeile auf sie abzuschießen, sofort die Flucht ergriffen, um ihr Leben zu retten. Viele Halbgötter wagten es nicht einmal, sich auf einen Kampf mit dir einzulassen, sondern lösten sogleich ihre Turbane und ließen die Turbanfedern zu Boden fallen, als Zeichen, dass sie sich ergeben wollten. Mit gefalteten Händen baten sie dich um Gnade und sagten, »Lieber Herr, wir alle fürchten deine Stärke. Bitte verschone uns vor diesem Kampf, der für uns aussichtslos ist.« Und wir konnten sehen, dass du diese Krieger, die ich dir hilflos ergab, niemals getötet hast. Sie zitterten vor Angst. Ihre Bogen, Pfeile und Streitwagen waren zerbrochen. Sie dachten nicht mehr an ihre militärische Pflicht und waren unfähig, mit dir zu kämpfen. Wir haben also tatsächlich nichts von diesen Halbgöttern zu befürchten. Sie sind zwar sehr stolz darauf, in Friedenszeiten große Kämpfer außerhalb des Schlachtfeldes zu sein, doch in Wirklichkeit haben sie auf dem Schlachtfeld weder Talent noch militärische Stärke vorzuweisen. Obwohl Vishnu, Shiva und Brahma stets bereit sind, diesen Halbgöttern, die von Indra angeführt werden, zu helfen, brauchen wir sie dennoch nicht zu fürchten. Was Vishnu betrifft, so hat er sich bereits in den Herzen aller Lebewesen versteckt und kann nicht herauskommen. Was Shiva betrifft, so hat er bereits allem Handeln entsagt und hat sich in den Wald zurückgezogen. Und Brahma ist entweder ständig in Meditation versunken oder ist gerade dabei, sich Bußen und Entsagung zu unterziehen. Von Indra brauchen wir gar nicht erst zu reden. Er ist wie ein Strohhalm im Vergleich zu deiner Stärke. All diese Halbgötter bedeuten also keine Gefahr für uns. Aber wir sollten sie auch nicht unterschätzen, denn sie sind unsere erklärten Feinde. Wir müssen daher vorsichtig sein und Schutzmaßnahmen treffen, um sie ganz und gar auszurotten. Wollen wir dir einfach gehorsam dienen und immer bereit sein, deinem Befehl zu folgen. Die Dämonen fuhren fort. Wenn der Körper von einer Krankheit befallen wird, und wenn man sich nicht darum kümmert, dann wird diese Krankheit unheilbar. Ähnlich wird es sehr schwierig, die Sinne zu beherrschen, wenn man sie nicht bedachtsam zügelt, sondern ausschweifen lässt. Daher sollten wir uns vor den Halbgöttern sehr in Acht nehmen, denn sonst werden sie zu mächtig und es ist nicht mehr möglich, sie zu unterwerfen. Die Stärke der Halbgötter steht und fällt mit diesem Vishnu, da es das endgültige Ziel aller religiösen Prinzipien ist, ihn zu erfreuen. Die vedischen Unterweisungen, die Brahmanas, die Kühe sowie alle Bußen, Opfer, Mildtätigkeiten und Gaben sind zur Freude Vishnus bestimmt. Lasst uns also sofort beginnen, die Brahmanas, die das vedische Wissen besitzen, und die großen Weisen, die die rituellen Opferdarbringungen vollziehen, zu töten. Lasst uns alle Kühe töten, von denen die Butter kommt, die für die Ausführung von Opferungen unerlässlich ist. Bitte lasst uns freie Hand, sie alle zu töten. In der Tat stellen die Brahmanas, die Kühe und das vedische Wissen sowie Entsagung, Wahrhaftigkeit, Beherrschung der Sinne und des Geistes, Ehrlichkeit, Mildtätigkeit, Toleranz und Opferdarbringung die Gliedmaßen von Sri Vishnus transzendentalem Körper dar. Sri Vishnu weilt im Herzen eines jeden und ist der Führer aller Halbgötter, einschließlich Shivas und Brahmas. So kamen die Minister zu folgendem Schluss. Wenn wir die großen Weisen und die Brahmanas töten, töten wir zweifelsohne auch Sri Vishnu. Kanksa hörte sich die Ratschläge seiner dämonischen Minister an. Und da er seit jeher der skrupelloseste Schurke war, beschloss er, die Brahmanas und Vaishnavas verfolgen zu lassen. Und dadurch verstrickte er sich nur noch tiefer in das Netz der alles verschlingenden ewigen Zeit. So gab er den Dämonen, die ihn berieten, den Befehl, die Heiligen im ganzen Land verfolgen zu lassen. Danach zog er sich in seine Gemächer zurück. Die Anhänger Kanksas standen unter dem illusionierenden Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit und ihr einziges Interesse war es, den Weisen und Heiligen das Leben schwer zu machen. Eine solch unheilvolle Verhaltensweise hat für gewöhnlich zur Folge, dass sich die eigene Lebensdauer verkürzt. Das heißt, die Dämonen beschleunigten auf diese Weise ihren eigenen Niedergang und riefen ihren Tod geradezu herbei. Das Vergehen, heilige Menschen zu verfolgen, ist so groß, dass es nicht nur zu einem frühzeitigen Tod führt, sondern auch zum Verlust von Schönheit, Ruhm, religiösen Prinzipien und der Möglichkeit, zu höheren Planeten zu gelangen. Getrieben von verschiedenen Wahnideen, richten die Dämonen nur Schaden an. Ein Vergehen gegen die Lotusfüße der Gottgeweihten und Brahmanas ist schwerwiegender als ein Vergehen gegen die Lotusfüße der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aus diesem Grund wird eine gottlose Zivilisation zur Ursache aller nur denkbaren Katastrophen.